Ja, wir haben ja schon ein paar Mal an die Länge des Gottesdienstes angespielt oder darauf angespielt. Und heute geht es auch um eine lange Reise. Es geht nämlich um eine besondere Reise wieder aus dem Alten Testament. Die Hochzeitsreise Rebekkas, so habe ich es mal genannt. Und wieder mit ungewissem Ausgang, aber diesmal mit erfreulichem Grund. Abrahams Sohn Isaak braucht eine Frau. Abrahams ältester Knecht soll den Job machen, er soll den Heiratsvermittler machen. Und er war eigentlich mehr als ein einfacher Knecht, er war schon ein Vorgesetzter anderer Knecht, ein höherer Angestellter mit großer Verantwortung, besonders mit dieser wichtigen Aufgabe. Und die Braut, die er suchen sollte für Isaak, die sollte mehrere Bedingungen erfüllen, die Abraham seinem Knecht mit auf den Weg gibt. Zuerst sagt er, gehe zurück in meine Heimat, zu meiner Verwandtschaft, das heißt ins Zweistromland nach Mesopotamien. Zwei Ströme, weil das zwischen Euphrat und Tigris liegt. Später erfahren wir, dass die Gegend um oder südlich von Haran gemeint ist, was heute im nördlichen Syrien liegt. Das war auch die Gegend, in der Abrahams Vater Terach gestorben war. Die lag zwar schon deutlich näher als Ur, wo Abraham ursprünglich herkam, aber immerhin noch 600 Kilometer weit entfernt, was für die damalige Zeit eine gewaltige Strecke ist. Also deutlich krasser als von der Bretagne hierher. Bei der erhofften Frau für Isaak ging es sicher auch um die Stärkung alter Familienbande, so ähnlich wie das heute noch in Afrika wichtig ist, dass Stammeszugehörigkeit gewährleistet ist. Ein zweiter Punkt war aber auch wichtig, die Braut sollte keine Kanaaniterin sein, die an fremde Götter glaubte, sondern es sollte eine sein, die aus Abrahams Verwandtschaft kommt und deswegen auch an den Gott Abrahams glaubt. Das war eben am ehesten in seiner Verwandtschaft zu erwarten, die nicht nur mitbekommen hatte, wie Abraham berufen wurde von Gott, sondern die sich auch zum Teil zumindest im Vertrauen auf diesen Gott mit auf den Weg gemacht hatte, nach Haran, auf den ersten Wegabschnitt. Der Knecht fragt dann noch, ob er Isaak vielleicht notfalls dorthin bringen soll, falls die Frau nicht so funktioniert, wie sie soll, wenn die lieber in ihrer Heimat bleiben möchte. Und da sagt aber Abraham, nein, auf keinen Fall, denn er sieht die Gefahr, dass dann die große Verheißung gefährdet sein könnte, dass Gott ja durch ihn ein neues Volk gründen möchte, und zwar im Land Kanaan, dem Land der Verheißung Gottes. Deswegen muss diese Frau freiwillig mitkommen wollen. Abraham gibt ihm dazu Folgendes mit auf den Weg. Und wir lesen das Ganze nach in 1. Mose 24. Ich springe mal sofort in Vers 7 und 8. Da sagt Abraham seinem Knecht, der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Hause genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt hat und auch geschworen hat, dies Land, also wo er jetzt ist, in Kanaan, will ich deinen Nachkommen geben. Der wird seinen Engel vor dir hersenden, also vor dir, meinem Knecht, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du des Eides ledig. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Abraham nennt hier zum Schluss diese wichtige dritte Bedingung für die Braut, sie soll freiwillig mitkommen. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, also wenn nicht, dann nicht. Dann war es die falsche. Der Knecht macht sich unverzüglich auf den Weg und nimmt einen ordentlichen Tross mit 10 Kamele, einige Begleiter und auch jede Menge Geschenke. Allerlei Güter heißt es hier, das war der potenzielle Brautpreis. Und dann an einem Brunnen im Zielgebiet angekommen, da bittet er Gott, dass er mit einem Zeichen ihm hilft, die richtige Frau zu finden, dass er ihm damit zustimmt und dass es eine sein soll, die er um Wasser bittet und die dann freiwillig nicht nur ihm Wasser gibt, sondern gleich auch noch seinen ganzen Tross mit Wasser versorgt, 10 Kamele und noch ein paar Leute. Tatsächlich kommt dann schon bald eine und es ist, wie sich später herausstellt, Rebekka, die Tochter von Isaaks Cousin Betuel. Wer war sie? Habe ich jetzt mal abgekupfert aus dem tollen Kartenspiel, was die Jugend erstellt hat. Wer war sie? Sie war sehr jung, sie war sehr schön, eine Jungfrau, auch im biologischen Sinn, wahrscheinlich so zwischen 15 und 20 Jahre alt. Das heißt hier auch ausdrücklich, die noch von keinem Mann wusste, die noch nicht schon x Freunde durch hatte oder so. Sie war eine Jungfrau, fleißig und dienstbereit, körperlich sehr fit und das Ganze kombiniert mit einer ordentlichen Portion Gastfreundschaft und Freundlichkeit. Und insgesamt kann man sagen, fasst ihr Name das auch ein bisschen zusammen, es heißt nämlich die Fesselnde oder die Betörende, so könnte man es ein bisschen poetischer ausdrücken. Dass sie auch gläubig war, das zeigt sich im Verlauf ihrer Gespräche in der Familie oder auch in der Familie selbst und dann auch bei ihr später während der Schwangerschaft mit den Zwillingen Jakob und Esau. Und sowohl ihr Vater Betuel als auch ihr Bruder Laban sprechen mehrfach von Gott als von ihrem Herrn. Und alle sehen schließlich auch in der Begegnung des Knechtes mit Rebekka miteinander das Ganze als eine Führung Gottes an. Aber bis dahin dauert es noch ein Weilchen. Erstmal schuftet Rebekka ordentlich beim Wasserholen für den Fremden. Und zwar freiwillig, ohne gefragt zu werden. 10 Kamele sollten versorgt werden. Wahrscheinlich waren das diese einhöckrigen, hitzeresistenten Dromedare, die ja auch heute noch in der Gegend bei den Beduinen ein beliebtes Lasttier sind. Wisst ihr eigentlich, dass Kamele 5 Füße haben? Das hat mir mal ein Beduin in Israel erklärt. Und zwar unten am Brustbein haben die eine Fußsohle, das ist genauso aufgebaut wie der richtige Fuß. Wenn das Kamel sich hinlegt, dann stützt es sich auf diesem Fuß ab. Manche Bibelkritiker behaupten ja, zu Abrahams Zeiten hätte es noch gar keine gezähmten Kamele gegeben, weshalb mal wieder die ganze Geschichte oder gleich die ganze Bibel für unglaubwürdig gehalten wird. Ist nur komisch, ich habe noch mal einen Bekannten von mir gefragt, der Archäologe ist, Peter van der Veen, in einer Vitrine im Ägyptischen Museum in Berlin. Dort steht ein Salbengefäß als kniendes, gezähmtes Kamel und das wird auf ungefähr 2400 bis 2100 vor Christus datiert. Und Peter van der Veen hat mir noch gleich weitere Beispiele geschickt. Also das Kamel war zu Abrahams Lebzeiten definitiv schon ein Haustier und auch ein Reittier. Die Kritik an der Bibel hat sich da mal wieder als unsinnig erwiesen. Die Zweifel von heute waren Rebekka aber genauso egal, wie die Kamele damals echt waren. Sie wollte einfach nur helfen, weil alle Durst hatten. Übrigens, meine Schwester kennt das Kamel. Ja, wir haben das in Israel getroffen, ein echt cooles Teil. Rebekka wollte aber einfach nur diese Tiere versorgen, weil alle Durst hatten. Und dabei kann so ein einziges durstiges Kamel locker 100 bis 150 Liter Wasser auf einmal saufen, im Extremfall sogar 200 Liter in 15 Minuten. Und ich habe das mal kurz ausgerechnet. Ja, da kommen also mindestens 1000 Liter zusammen, die Rebekka, also eine Tonne Gewicht, aus dem Brunnen hochschleppen musste. Das war so ein Brunnen, wo man in Stufen runtergeht, um dann das Wasser hochzuholen. Im Vergleich müsste die gute Frau heute 71 Kisten Sprudel von der Tiefgarage irgendwie nach oben schleppen oder andersrum aus dem Supermarkt aufs erste Parkdeck. Und das Ganze noch, während der Mann da sitzt und ihr zuguckt, ja, und dann auch mit prüfendem Blick schaut, ja, wie sie die Kisten auf den Hänger wuchtet oder was auch immer. Der Knecht sitzt nur da und schweigt, wartet ab, ob Gott sein vorgeschlagenes Zeichen bestätigt, ob Gott ihm gnädigerweise schon mit Rebekka, die erste Frau, die er dort trifft, gleich die richtige zeigt. Und dann sind die Kamele versorgt und der Knecht hat damals die erste große Bestätigung. Rebekka aber hatte noch keine Ahnung, um wen und was es hier eigentlich geht. Im Gegenteil, wenn man die Geschichte liest, hat man den Eindruck, sie hat sich vielleicht sogar in den Knecht selbst ein bisschen verguckt. Schließlich beschenkt er sie dann auch noch für die ganze Schlepperei sehr übermäßig mit Goldschmuck. Einen Nasenring, den er ihr selber ansetzt und auch noch zwei richtig fette goldene Armreifen. Das Ganze hätte beim heutigen Goldpreis etwa 11.000 Euro gekostet. Und das war ganz sicher kein Mindestlohn für Rebekka. Also insofern hat es sich bis dahin schon mal gelohnt. Und dann wird der Knecht noch mutiger, fast schon dreist, wie ich finde. Er fragt sie nämlich nach ihrem Namen und auch noch gleich, ob er mit seinen Leuten und seinen Kamelen vielleicht bei ihr übernachten könnte. Zu Hause, also bei ihren Eltern. Also wenn das kein Annäherungsversuch war, ja, ich versuche mich immer in die Lage dieser Frau zu versetzen. Ja, aber weil Rebekka den Mann auch ganz offensichtlich nicht unsympathisch fand, erklärt sie ihm gleich auch noch nicht nur, wie sie heißt, sondern die ganze Verwandtschaftsverhältnisse. Und darin darf der Knecht die zweite Bestätigung sehen, eine Bestätigung, die er sich von Gott erbeten hat und die auch Abraham ihm mitgegeben hatte, nämlich diese zweite Bedingung ist erfüllt. Sie gehört zur Abrahams Großfamilie. Rebekka macht dem Knecht schon mal Hoffnung, dass das mit der Übernachtung kein Problem sein sollte. Also man merkt auch bei ihr eine gewisse Euphorie. Sie muss nur noch kurz zu Hause nachfragen. Der Knecht erkennt in allem Gottes Plan, Gottes Führung, weil durch ihre Verwandtschaft mit Abrahams Bruder auch diese zweite Bedingung in Erfüllung geht. Wieso das wichtig ist, sagt er aber, wenn man genau liest, Rebekka zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er betet nur. Vers 27, gelobt sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen, denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Ja, und dann saust Rebekka los ins nahegelegene Haus zu ihrer Mutter. Töchter reden in ernsten Angelegenheiten nicht unbedingt zuerst mit ihrer Mutter, aber wenn, dann ist das ein großes Vertrauenszeichen, ein Liebesbeweis, wie ich finde. Ich glaube, es zeigt, dass Rebekka ein sehr gutes Verhältnis hatte zu ihrer Mutter. Wenn Töchter ihre Mütter in ihre großen Pläne als Erste einweihen, ist das ein schönes Zeichen für ihre Liebe. Und so ein paar fremde Männer mit 10 Kamelen mal eben als Gäste einladen und zum Übernachten einladen, das ist ja keine Kleinigkeit. Gastfreundlich wie sie sind, ist die Sache schnell geritzt. Vor allem Rebekkas Bruder Laban wird plötzlich hyperaktiv. Sorry, so mal zurück. Ja, der kriegt nämlich mit, was seine Schwester erzählt. Und so lange sitzt der Knecht übrigens noch am Brunnen mit seinen Leuten und wartet auf die Reservierungsbestätigung. Und dann rennt Laban genau dazu los, um sie einzuladen. Als guter Geschäftsmann hat er nämlich mitgekriegt, was für fette Goldreifen die Rebekka an ihren Armen hat. Das wird ausdrücklich in Vers 30 erwähnt, deswegen ist das jetzt nicht übertrieben. Laban wittert wohl eine gute Partie für seine Schwester und indirekt für sich auch. Dann düst er zum Brunnen, bloß jetzt nicht diese Chance verpassen für seine Schwester. Wenn man 1. Mose 24, Vers 31 liest, dann kommt da schon der Verdacht auf, dass es sich nicht nur um pure Freundlichkeit bei Laban handelt, wenn er sagt, komm herein, du Gesegneter des Herrn, warum stehst du draußen? Ich habe das Haus schon für dich bereitet und für die Kamele auch Platz geschaffen. Ja, also Laban will unbedingt, dass der kommt. Und damit werden alle Register der Gastfreundschaft gezogen. Tiere unterbringen, Füße waschen, heute wird man eine Dusche anbieten, Essen auffahren. Das ist immer ganz wichtig, aber dann gibt es den ersten Dämpfer. Der Knecht will erstmal sein Anliegen auftischen. Stellt das Essen zurück, was eigentlich eine Unverschämtheit war. im Sinne der damaligen Gastfreundschaft. Man redet nämlich erstmal nicht über seine eigenen Anliegen, sondern begutachtet das Essen, fragt, wie es der Familie geht, wo man zu Gast ist und so weiter. Und irgendwann, dann kommt man vielleicht mal zum Geschäft. Den Knecht interessiert aber hier nur sein Auftrag, sein wichtiges Anliegen. Und schön orientalisch auch das wieder zu lesen, wie er das einleitet. Ja, unfassbar umständlich kommt er hier zur Sache. Er erzählt von der fernen Verwandtschaft, von Abraham, von dessen gesegnetem Leben. Dann erzählt er von Schafen, von Rindern, die der hat, und von Silber und Gold, was er inzwischen verdient hat. Und natürlich auch von weiteren Knechten, von seinen Kollegen, von Mägden und auch von Sarah, Abrahams Frau. Und dann denkt man so, jetzt aber mal, jetzt sag doch mal, was los ist. Aber dann erzählt er erst noch mal ganz ausführlich von Anfang an, wie das so war, wie er Rebekka gerade am Brunnen getroffen hat und dass er auch dort gemeinsam für diese Begegnung Gott gedankt hat. Und damit betont er dann noch, was hier gerade passiert, das hat mit Gottes Führung zu tun. Und jetzt endlich, der Leser platzt vor Ungeduld, gesteht er, dass es gar nicht um ihn geht, dass es gar nicht um ihn, den Knecht, geht, sondern um Isaak, den Sohn Abrahams, der eine Frau finden soll. Deswegen der ganze Reiseaufwand mit 10 Kamelen und Geschenken. Und Rebekka hält er für die Richtige. So lässt er endlich Laban gegenüber in Vers 48 die Katze aus dem Sack und sagt, und jetzt wiederholt er sein Gebet, aber etwas ausführlicher: Ich neigte mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn, den Gott meines Herrn Abraham, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich, und jetzt kommt es, für seinen Sohn, also für Isaak, die Tochter des Bruders meines Herrn, also, falls ihr die Verwandtschaftsverhältnisse noch im Kopf habt, dass ich die, also Rebekka, für ihn zur Frau nehme. Der Begriff Tochter meint hier übrigens allgemeiner eine weibliche Nachfahrin. Denn Rebekka ist nicht die Tochter des Bruders von Abraham, sondern dessen Enkeltochter. Also wenn man die ganze Vorgeschichte nicht kennt, dann scheint es bis dahin so, als ob sich was zwischen diesem Knecht und Rebekka angebahnt hätte. Und bei Rebekka bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz sicher, ob es nicht auch so war. Aber nun ist klar, dass der Knecht bloß der Heiratsvermittler ist. Rebekka soll Abrahams Sohn heiraten. Sohn des Mannes, der schon lange vor ihrer Geburt nach Kanaan ausgewandert war. Und dazu scheint das Ganze dazu von Gott eingefädelt worden zu sein. So sieht es der Knecht und so sieht es dann auch ganz schnell Rebekkas Vater Betuel und ihr Bruder Laban. Vers 50, da antworteten Laban und Betuel und sprachen: Das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr, also Gott, geredet hat. Ja, was da wohl in Rebekka vorging? Hatte sie da was geahnt? Weil es war ja nicht ganz unüblich, dass solche Heiratsvermittler eingespannt wurden. War sie enttäuscht, weil sie sich vielleicht Hoffnungen auf den netten Knecht gemacht hatte? Ich habe mich schon gefragt, warum hat die so freiwillig so viele Kamele nicht ertränkt, sondern gedrängt. Ja, aber das war ja eine unfassbare Leistung, was diese Frau da gebracht hat. Und wieso wurde sie dann auch noch so überreich beschenkt? Und nun soll sie stattdessen eine Reise zu ihrer Hochzeit mit einem Unbekannten antreten, der, wie man später lesen kann, übrigens auch noch mindestens 20 Jahre älter war als sie. Bei ihr ist die Hochzeitsreise nicht nach der Hochzeit, sondern vor ihrer Hochzeit. Und alles ziemlich plötzlich, hunderte Kamelkilometer soll es zum unbekannten Zukünftigen gehen, in die Fremde. Hatte sie als Frau damals überhaupt eine Wahl? Es war tatsächlich so, normalerweise suchten die Eltern die Ehepartner für ihre Kinder aus. Und dabei hatte das letzte Wort gewöhnlich der Vater. Danach dann der älteste Bruder in der Familie, also hier Laban, der schon das Wort führte, weil Betuel, der Vater, wohl schon sehr altersschwach war und alles, was wichtig war, dem Laban bereits übertragen hatte. Wird Rebekka zur Hochzeit gezwungen? Muss sie mit, ob sie will oder nicht? Oder wurde sie vielleicht sogar bestochen? Also es hagelt ja nochmal Geschenke an sie, an Laban und auch noch gleich an ihre Mutter. Nicht, dass die sich am Ende noch querstellt. Die Spannung steigt wieder ins Unerträgliche, denn erstmal wird jetzt in Ruhe zu Abend gegessen. Das Ganze zieht sich hin und dann geht es erstmal ab ins Bett. Es war wohl spät geworden. Ob Rebekka ein Auge zugetan hat, als sie an die Reise dachte? Morgens versucht es dann die Familie mit Zeitgewinn. Besser, man wartet noch ein paar Tage ab, schlagen sie vor, am besten 10 Tage, bis sich alle mit dem Gedanken angefreundet haben, dass die Tochter des Hauses endgültig im Ausland verschwindet. Aber der Knecht sagt, nee, es gibt keinen Aufschub und ermahnt zum Aufbruch. Und dann kommt eigentlich das für mich fast am das Schönste an der ganzen Geschichte, an das, was der Knecht nämlich in diesem Moment vergessen zu haben scheint, nämlich die dritte Bedingung Abrahams, wenn sie mitkommen will. Also sprachen sie, die Familie, Laban, Betuel und die Mutter und vielleicht noch andere, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Mann ziehen? Selbst wenn Gott eine Ehe will, dann zwingt er nicht dazu. Und so überlassen Eltern und Geschwister Rebekka die letzte Entscheidung. Es zählt auch ihr Wille. Ehe im Sinne Gottes muss eine freiwillige Angelegenheit bleiben, sonst hat sie keinen Wert. Und wie entscheidet sich Rebekka? Ich finde erstmal ziemlich schnell. Das geht sehr zügig und sie antwortet auch ganz einfach, ja, ich will. Das war alles. Eigentlich kurz und knapp entscheidet sie sich und dann wird gepackt. Noch ein Abschiedssegen gibt's und dann los nach Kanaan. Rebekkas Mägde dürfen noch mit. Das ist ein schönes Detail. Sie ist also deswegen nicht allein unter Fremden, sondern hat auch ein paar Vertraute mit sich. Warum hat Rebekka ein Ja zu dieser Reise gefunden? Ich glaube, dass sie erstens erkannte, dass Gott alles vorbereitet hatte. Und jetzt war sie auch bereit, darauf zu vertrauen, dass Isaak der Richtige für sie war, selbst wenn sie ihn noch nicht kannte. Als zweites hoffte sie ganz sicher, dass sie auch eine eigene Familie gründen dürfte. Und die weitere Geschichte bestätigt das auch. Sie hat sich sehr gewünscht, dass sie Kinder bekommt und damit gab es ja dann Probleme. Ob sie vielleicht auch schon als Mädchen von der Verheißung für Abraham gehört hatte, dass es bei ihr auch schon mitklang, weil das war ja der Grund, warum der ausgewandert ist und dass durch seine Nachkommen ein ganzes von Gott gesegnetes Volk entstehen sollte und sie vielleicht da ein Teil dieser großen Geschichte Gottes werden würde. Als drittes wusste sie auch, dass sie mit ihrem Mann eine gemeinsame Geschichte verbinden würde. Und dass es trotz der großen Distanz der geografischen, dass es da keine großen kulturellen Unterschiede zu befürchten gab. Und dann der letzte, vierte Punkt ist, das ist der ganz wichtige, entscheidende Punkt, die Basis für ihre Ehe, ihr zukünftiger Mann würde an denselben Gott glauben wie sie und ihre Familie. Alle 4 Punkte, vor allem der letzte, sind bis heute wichtig zu bedenken, bevor man sich verliebt und heiraten will. Deswegen mein Tipp, erst nachdenken, dann verlieben. Ich weiß, das ist in der Praxis meistens umgekehrt, aber vielleicht ist es besser, wenn man schon mal vorher drüber nachdenkt, dass man auch dieses umdrehen könnte und sollte. Ja, und dann sieht Rebekka schließlich ihren Bräutigam zum ersten Mal. Vers 62, Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Von Brunnen zu Brunnen, könnte man sagen, in dieser Geschichte. Und der hier trägt den Namen ihres gemeinsamen Gottes. Isaak wohnte im Südland, das spätere Israel. Und er war hinausgegangen auf das Feld gegen Abend und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak. Da stieg sie eilends vom Kamel und sprach zum Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Felde? Sie ahnt, dass da Isaak vor ihr stehen könnte und ist ganz anders als heute vor der Ehe sehr zurückhaltend. Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Also wir müssen das mit dem Schleier nicht wieder einführen, aber das mit der Zurückhaltung ist schon zu bedenken. Interessant ist auch, dass damals für Isaak seine Braut bis zuletzt eine Überraschung blieb. Da war noch nicht mal ein gemeinsamer Ehevorbereitungskurs. Es verging auch ganz sicher keine große Zeitspanne mehr bis zur Hochzeit. Wohl haben sie sich ein bisschen voneinander erzählt, wahrscheinlich sogar, wie es in der Geschichte klingt, vermittelt durch den Knecht, der alles nochmal berichtet. Und trotzdem geht hier alles gut. Es muss nicht immer falsch sein, dem Rat anderer beim Heiraten zu folgen. Der Knecht bestätigt mit seinem Bericht die richtige Wahl und der Hochzeit steht nichts mehr im Weg. Und hier ist der Bericht auf einmal so super kurz, wie er vorher unerträglich lang war. Es heißt dann in Vers 67, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Bam. Ja, also der Höhepunkt in ein paar Worten zusammengefasst. Es wird geheiratet, aber ganz so schnell, wie das hier klingt, war es trotzdem nicht. Es wurde auch damals ein Ehevertrag geschlossen, der sich auch hier schon angebahnt hat in Form der Geschenke, die gemacht wurden. Ein öffentliches Versprechen gehörte dazu und auch eine Feier, ganz sicher, diesmal hochwahrscheinlich nur mit der Hälfte der Familie. Und dann erst verschwinden die beiden gemeinsam im Zelt. Und so beginnt die Liebe zu wachsen. Auch wenn hier nur die Liebe Isaaks zu Rebekka erwähnt wird, gehe ich doch von Gegenseitigkeit aus. Heute scheint die Liebe nach der Eheschließung bei vielen eher ab statt zuzunehmen. Und das, obwohl man vorher reichlich lange testet, ob man auch wirklich den Richtigen oder die Richtige erwischt hat. Ich glaube, wenn Gott will, dass zwei Menschen sich finden, dann kann man im Vorfeld nicht alles testen. Und man wird sowieso feststellen, dass man viele Eigenschaften und Dinge hat, die man erst im Verlauf der Ehe entdeckt. Und dann kommt es darauf an, dass man ein grundsätzliches Ja zueinander hat und nicht, ob der andere die Erwartungen erfüllt, die ich vorher schon hatte. Könnte es sein, dass die immer häufigeren Scheidungen auch unter Christen nicht damit zu tun haben, dass wir nicht genug getestet und ausprobiert haben, sondern damit, dass wir nicht genug vorher überlegt und nach Gottes Willen gefragt haben? Das fängt ja schon bei der Eindeutigkeit der Eheschließung an. Die steht ja auch leider nicht mehr hoch im Kurs. Man will für alles offen und flexibel bleiben. Aber die Ehe ist weder eine offene Beziehung, noch ist sie flexibel, weil sie als lebenslange und stetig wachsende Liebesbeziehung zu einem einzigen Partner gedacht ist. Das ist in unserer Multioptionsgesellschaft eigentlich eine absolute Provokation. Und sich darauf auch noch festzulegen als junger Mensch, ist das nicht eine Zumutung? Für Gott ist es keine Zumutung, wenn er das segnet. Und hier gibt es auch keinen Zweifel an der Zusammengehörigkeit von einem Mann mit einer Frau, ohne außereheliche sexuelle Option. Ehe, wie Gott sie will, bedeutet immer hohe Verantwortung füreinander, Treue und Fürsorge füreinander und nur darin eingebettet dann auch die miteinander geteilte Sexualität. Das ist bis heute Gottes Eheidee und darauf ruht sein Segen. Und wer mit seiner Ehe dem vertraut, der die Liebe ist, der braucht keine Angst zu haben, dass die Liebe nicht auch in seiner Ehe wachsen wird. Und so kann die uralte Geschichte hier von Rebekka und Isaak immer noch wesentliche Anhaltspunkte für unser heutiges Verständnis von Ehe geben, weil sich Gott nicht ändert, der sie erfunden hat und sie, wie bei den beiden, segnen will. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist, der sich auch die Beziehung zwischen Mann und Frau ausgedacht hat, als eine Ehebeziehung, als eine Gemeinschaft auf allen Ebenen. Du siehst auch, wie weit wir uns in unserer Gesellschaft, in unserer Welt von dieser Idee entfernt haben, wie sehr wir eigene Vorstellungen umsetzen wollen. Schenk uns wieder den Mut, dir auch, was unsere Beziehungen angeht und die Wahl unserer zukünftigen Ehepartner, mehr zu vertrauen und auf deine Führung zu bauen. Amen.